Schottland. Das war das befreiende, kühle Ziel, an dem sich alle Glieder der Kette ineinander fügen würden. An dem sie die Meerjungfrau ihre mysteriösen Bestimmungen zuführen und Martha auf Rob Roys Grab ein paar Blumen niederlegen lassen würden, aus welchen Gründen auch immer. Scotland. So stand es groß auf einem Schild an dem kolossalen Grenzstein, in dessen Nähe sie später parkten. Scotland. Karin reckte sich und drehte den Kopf wie ein Kreisel herum, bis es angenehm im Hals knackte. Sie hatten es geschafft, es war nicht zu fassen. Und die Außentemperaturen waren auf 22 Grad gesunken. Es grenzte an ein Wunder. »Na, wer sagt es denn?« Bernd streckte sich ebenfalls. Karin sah nach hinten. Dort hatten die Kinder und Martha in den letzten Stunden eine Landschaft aus zerfetzten Chipstüten, Bonbonpapierchen, Ausmalheften und Erfrischungstüchern geschaffen, garniert mit zerquetschten Jacken, die als Kopfkissen benutzt wurden. Mark hatte wieder die Augen geschlossen und sich per Kopfhörer in eine Welt versetzt, in der, wenn man den piepsenden Klangproben Glauben schenken konnte, offenbar jemand gleichzeitig mit Geschirr schmiss, ermordet wurde, Bassgitarre spielte und dazu trommelte. Martha atmete tief und gleichmäßig, den Kopf auf der Brust, die Handtasche fest umklammert. »Aufwachen, Martha, wir sind da!« Direkt neben ihnen hielt jetzt ein Reisebus. Überhaupt war der ganze Parkplatz voller Menschen. Es gab einen Imbissstand, der Pommes und Cola verkaufte, ein Klo mit langer Schlange davor und eine Souvenirbude. Die Teams schraubten sich verschlafen aus dem Van. Martha und Theresa liefen sofort zur Toilette, Mark und Bernd machten sich ohne zu zögern in Richtung Pommes auf. Plötzlich war Karin allein. Sie sah sich um. Direkt vor dem großen Grenzstein stand ein Dudelsackspieler, gerade im Begriff loszulegen. Der Mann trug einen rot-grün karierten Kilt, ein Käppi, weiße Kniestrümpfe und ein seltsames kleines Fellbeutelchen, das ihm vor den Lenden herumbaumelte. Was war da drin? Noch ehe Karin dazu kam, näher darüber nachzugrübeln, blies der Mann in sein Instrument. Das Geräusch eines gequälten, asthmakranken Tieres schallte über den Platz. Die Japaner klatschten begeistert. Der Mann holte noch einmal Luft und setzte erneut an. Diesmal erklang eine Melodie, schaurig und schön zugleich. Ein Klang, der selbst hier auf diesem überfüllten Parkplatz Bilder von Schlachtfeldern, Hochmooren und einsamen Hügeln hervorrief. Karin stellte zu ihrer Überraschung fest, dass sie Gänsehaut bekam.
Voll abartig!
Mark war neben ihr aufgetaucht, er kaute. Das berührt dich also gar nicht? Mark zuckte mit den Schultern.
Weiß nicht, klingt irgendwie total schräg, wie quietschende Türen.
Das ist ein altes Kriegsinstrument, wusstest du das?
Echt?
Mark grinste und schob eine Pommes, die ihm aus dem Mund zu fallen drohte, wieder hinein. Haben die mit dem Gequäke ihre Feinde in die Flucht geschlagen oder was? Er stopfte noch eine Pommes hinterher.
Lecker.
Aber der karierte Rock ist cool. Tommys Bruder spielt in der Band, der Sänger ist Punk, der hat auch manchmal so ein Ding an.
Oh, er spielt Amazing Grace.
Martha trat hinzu und brachte einen Schwall von Lavendelgeruch mit sich.
Mein Lieblingslied.
Sie fingen an zu summen.
Was hat der Mann eigentlich in seinem Fellbeutelchen? Fragte Karin.
Mark kicherte leise. Ohrenschützer?
Das ist ein Sporran, wies Martha ihn zurecht. Ein Geldbeutel. Der Kilt hat schließlich keine Taschen.
Ach, sagte Karin, was du alles weißt.
Du klingst zu überrascht, Karin. Hast du geglaubt, ich mache den ganzen Tag lang nur Sudokus?
Ich hab gar nichts geglaubt, wehrte sich Karin.
Martha lächelte.
Du sagst es. Du glaubst gar nichts. Du glaubst ja auch nicht an Nessie. Und an mein Vermögen sowieso nicht, stimmt's?
Wir glauben dir doch, natürlich glauben wir dir. Warum zum Teufel tun wir uns das hier sonst an?